hinein in den zweiten großen Teil der Big Show 747. Los geht es mit our very own Uwe Semrau zum Handball, danach Stefan Weiß-Heinrich und Eddie Mielke zur MotoGP in der Hauptsache. Und ja, über die Formel 1 gibt es auch einiges zu reden und das tun wir mit Stefan Ehlen und mit Stefan Weiß-Heinrich. Big Show 747 und ich freue mich so sehr, dass Uwe Semrau nochmal nach dieser aufregenden, für Deutschland sicherlich sehr zufriedenstellenden, und das ist gleich meine erste Frage, Handball-Europameisterschaft, wieder ein paar Minuten Zeit für mich hat. Guten Morgen, Uwe. Zufriedenstellend, über den Erwartungen, wie ist dein abschließendes Verdikt, was das Abschneiden der deutschen Mannschaft betrifft?
Also wir haben an dieser Stelle ja schon drüber gesprochen, dass man in der Bell-Etage sich nur etabliert, wenn man eigentlich jedes Mal um die Medaillen mitspielt. Das ist jetzt innerhalb von 2 Jahren, wenn wir Olympia dazu nehmen, bei 3 Events 2-mal geglückt und 2-mal waren sie sogar im Endspiel. Das ist für diese Mannschaft wirklich eine positive Entwicklung und von der Altersstruktur ist es ja so, dass die wesentlichen Akteure noch länger zusammenspielen können. Von daher ist auch die Perspektive sehr geglückt. Und ich muss sagen, insgesamt mit der Heim-WM vor der Brust und den anderen Ergebnissen des DHB in dieser Zeit, also Silber für die Frauen im gleichen Jahr und dann diese vielen Erfolge aus den Jugendstrukturen mit der U17, der U19 und dem U21-Weltmeistertitel, der noch gar nicht so lange her ist, aber natürlich jetzt so ein bisschen verblasst, ist das insgesamt eine Entwicklung, auf die der DHB schon sehr stolz sein kann. Und wenn man sieht, was für tolle Nachwuchsspieler aus diesen Jugendmannschaften rauskommen, ist auch ein steter Zustrom für die nächsten Jahre gewährleistet. Von daher, damit lässt sich gut arbeiten.
Wir sind ja immer schnell, also ich zumindest, wenn es wohl nicht läuft. Lass mal den deutschen Tennissport nehmen, dass man dann versucht, irgendjemand zu finden, dem man die Schuld in die Schuhe schiebt. Ja, der oder die oder die. Und warum kommt denn da nichts nach? Jetzt gäb's mal die Möglichkeit, Personen hervorzuheben, positiv Personen hervorzuheben, die eben für diesen Aufschwung im Juniorenbereich verantwortlich sind. Uwe, ich kenne mich da null aus, aber wer ist denn da im Deutschen Handballbund für diese fantastische Nachwuchsarbeit verantwortlich?
Naja, da müssen wir schon die Bundestrainer nennen, die da mit in der Spur sind. Ja, das ist ja zum Beispiel der Vater von Xenia Smietz, der seit vielen Jahren Jugendtraining macht und Auswahlmannschaften betreut bei den Frauen. Das ist ein Jochen Beppler, der in verschiedenen Altersstrukturen immer wieder dafür sorgt, dass auch ja dieses Radarinstrument über die gesamte Republik ausgeworfen wird, da jeder immer wieder die Chance bekommt, mitgenommen zu werden in die Auswahlmannschaften und die dafür sorgen, dass die Koordination mit den Vereinen vor allen Dingen funktioniert. Und das ist ja das Entscheidende. Also unter der Woche sind diese Kinder und Jugendlichen ja vor allen Dingen bei ihren Vereinen und das muss funktionieren. Und da macht einem natürlich Sorge, dass insgesamt immer weniger Kinder Sport machen und auch die Leistungsbereitschaft hat da abgenommen. Das ist ja bei allen Sportarten so und dann muss man wirklich als einzelner Verband gucken, dass man mit den Kindern und Jugendlichen, die leistungsbereit sind, auch was Gescheites macht. Und da muss man sagen, hat der DHB eigentlich eine sehr starke Trainerstruktur mittlerweile durchsetzt mit vielen ehemaligen Profis. Das, finde ich, ist ein sehr starkes Moment. Und das muss der Deutsche Tennisbund vor allen Dingen praktizieren. Wir haben ja eine Generation von, vor allen Dingen bei den Frauen, ehemaligen Spitzenspielerinnen. Und für meine Begriffe muss man denen adäquate Angebote machen, damit sie in die Jugendarbeit eingebunden werden. Das fände ich sehr, sehr wichtig. Natürlich nicht mit einer Funktion, jeden Tag auf dem Platz zu spielen, aber zu stehen. Aber man hört zum Beispiel, dass von Mischa Zverev die Wochenenden, die er mit Jugendlichen teilweise arbeitet, fantastisch sind. Er macht das großartig. Das ist für mich so ein Beispiel, wie sowas laufen kann. Aber nochmal zurück zum DHB. Ja, es ist vor allen Dingen die Trainerstruktur, die eine hohe Qualität hat und der man zuschreiben muss dann, dass solche Spieler später in der Nationalmannschaft auftauchen.
Zurück zum A-Nationalteam der Männer. Und mein Eindruck war auch, Uwe, für mich ist die deutsche Mannschaft schwerer ausrechenbar gewesen bei dieser Europameisterschaft, weil einfach, okay, natürlich Juri Knorr, Julian Köster und Renas Uschins, der erste Rückraum, der da ist, aber ich fand schon gut und vielleicht auch ein Kompliment an Alfred und auch an die Bundesliga, dass jetzt da einfach eine Breite da ist, dass es schwierig ist, für die Gegner sich auf Deutschland einzustellen. Was hältst du von dieser Theorie?
Ja, das ist eine These, die ist ja untermauert worden durch die Einsatzzeiten. Und lass mich eins noch dazu sagen. Bei den Frauen war das ja schon so, dass man sehr stark auf eine gute Abwehr gesetzt hat. Und die ist natürlich durch den Lennart Kiesler komplettiert worden. Ein ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft, wenn du gegen so spielstarke Teams wie Dänemark antreten musst. Oder Portugal oder natürlich auch die Isländer mit ihrem starken 1 gegen 1 brauchst du einfach eine tolle Abwehr, damit auch ein Wolf oder ein Späth dahinter glänzen können. Und das ist ein starkes Moment gewesen, finde ich. Aber es gab Spiele, in denen vorne im Angriff plötzlich ein Schlorow, plötzlich ein Krigic da war. Ein Nils Lichtlein, das Kreativpotenzial unheimlich bereichert hat in Phasen, wo Knorr einfach auch mal eine Pause braucht. Und ich glaube, das ist das, was du angesprochen hast. Ja, die Deutschen waren für mich auch das Team mit dem breitesten Kader. Und das hat sie bis ins Finale getragen. Denn und das muss man Alfred ja wirklich auch attestieren. Er hat im richtigen Moment die richtige Personalie gezogen, um den Angriff wieder zu beleben. Ja, und da gehörte ein Justus Fischer dazu, der großartig am Kreis gespielt hat, gleichzeitig auch eine zentrale Abwehrrolle einnehmen kann. Und das habe ich ja gleich gesagt, auch mit der Altersstruktur. Das sind alles Spieler, die noch lange dabei bleiben können. Und deswegen gibt es zu großen Hoffnungen Anlass.
Und jetzt ist im kommenden Jahr, du hast es schon angesprochen, im kommenden Jahr findet die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland statt. Diese extra 5 bis 10%, die vielleicht noch gefehlt haben gegen Dänemark, die ja das Heimpublikum im Rücken gehabt haben. Pressure is a privilege, hat Billie Jean King gesagt. Glaubst du, dass diese Mannschaft jetzt, weil die sind ja nicht mal, die sind ja nicht erst seit 2 Tagen dabei, Juri Knorr, Köster, Andy Wolf sowieso nicht. Glaubst du, dass diese Mannschaft dann wirklich reif ist, komplett auf Augenhöhe mit Dänemark im kommenden Jahr? Gehen wir mal davon aus, dass die Dänen als Favorit anreisen, mitspielen kann. Mit dem Publikum im Rücken wohlgemerkt.
Naja,
Oder ist der Druck zu hoch?
es wird ja immer knapper und ich will das nicht ausschließen, aber wir haben auch immer wieder gesehen, dass es Rückschläge gibt und es ist kein Automatismus, wenn du das eigene Publikum hinter dir hast und die anderen Mannschaften entwickeln sich auch weiter, ne? Also wenn man sieht, dass Island mit diesem Team nur knapp an der Medaille vorbeigeschrammt ist, also Silber in Dänemark bedeutet nicht sofort Gold in Deutschland. Der Abstand zu Dänemark ist ein bisschen geringer geworden. Das hat man in diesem Spiel gesehen. So lange haben sie noch nie mitgehalten. Und mein Tipp vor diesem Finale war -5. Das hat sich einigermaßen so auch dann dargestellt am Ende. Aber sagen wir mal, wenn du genau die zweite Hälfte anguckst, dann haben sie zu wenig Lösungen im Angriff gefunden. Das muss man wirklich sagen. Ne? Dieser großartige Emil Nielsen, der wird eben nur bezwungen, wenn du eine klare Gelegenheit rausspielst. Und das ist zu wenig passiert in der zweiten Hälfte. Und daran muss man arbeiten. Aber man kann natürlich auch sich immer wieder vor Augen führen, wie Portugal Dänemark geschlagen hat. Ne? Sie haben ja nicht alle Spiele gewonnen. Ne? Also sie haben irgendwann einen Tritt vors Schienbein bekommen durch diese Portugiesen und da kann man sich genau angucken, was da funktioniert hat über 60 Minuten lang. Ne? Da waren die Dänen ganz schön geschockt, aber auch zum richtigen Zeitpunkt. Ist ja genau die gleiche Niederlage bei Deutschland gewesen gegen Serbien. Ne? Da war plötzlich alles auf dem Prüfstand und man hat sich zusammengerissen und dann wirklich ein tolles Spiel gegen Spanien abgeliefert. Also manchmal braucht man das in einem Turnier, dass eben mal nichts funktioniert, damit man wieder auf Kurs kommt, ja, und daran arbeiten kann. Also von daher, ja, die Perspektive, ich sag mal, unter die letzten vier zu kommen bei der Heim-WM, die ist sehr gut, aber alles andere ist nicht vorherzusehen.
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich es letzte Woche schon angesprochen habe, aber ich glaube, wir waren uns ja alle einig, dass die Zeit von Mikkel Hansen dann auch zu Ende gegangen ist. Aber seine Präsenz in der Mitte, also selbst mit dem alten Mikkel Hansen, waren die Dänen aus meiner Sicht, Uwe, noch ein kleines bisschen besser als in diesem Jahr, oder täusche ich mich da komplett? Weil ich habe einfach den Eindruck, den Rückraum mit Pitlick auf der linken Seite und Gitzel natürlich auf der rechten Seite, in der Mitte Mikkel Hansen, das war für mich dann doch noch ein bisschen stabiler als das, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Oder bin ich komplett auf dem falschen Dampfer?
Ist ein bisschen hypothetisch, weil es auch eine andere Spielweise war. Mikkel Hansen hat ja eher das Spiel ein bisschen verzögert. Und was sie jetzt machen, ist ja eher Blitzschach. Ich glaube, dass der Mittelmann, der auch ein bisschen angeschlagen war, Thomas Arnoldsen, in diese Reihe in Zukunft reinpassen wird. Der spielt ja überragend in der Champions League. Das kann kein Nachfolger sein, weil er anders spielt. Ja, er spielt auch sehr stark 1 gegen 1 und ist jetzt nicht so ein überragender Stratege wie Mikkel Hansen. Aber da finde ich, ist wichtiger, dass sie so einen Typ haben wie Mats Höxer zum Beispiel, der immer wieder Gitzel auch entlastet hat, ne, und ein fantastischer Linkshänder ist, ja, sodass sie auch mal mit Gitzel auf der Mitte spielen können und Höxer im rechten Rückraum. Das erweitert das Portfolio der Dänen immens, wie ich finde, sodass sie so einen Spielertyp wie Mikkel Hansen, glaube ich, gar nicht brauchen, ja, dass der Spielweise von Pitlick zusammen mit Gitzel sogar ein bisschen entgegenstehen würde. Ne? Das ist bei denen sind ja viele schnelle Pässe, Rückpässe, und das war gar nicht so das Spiel von Mikkel Hansen, ne? Der ja so ein bisschen aus der Distanz auch Regie geführt hat. Ja? Und von daher ist es die Spielweise von diesen beiden, und dann muss man sehen, was dort reinpasst und ihnen zum Vorteil gereicht. Und mit diesem Konzept wird Dänemark in den nächsten Jahren weiter an der Weltspitze bleiben. Emil Nielsen spielt noch lange. Saugstrup ist noch lange nicht fertig. Also sie haben auf jeder Position gute Außen. Ich weiß nicht, wo der Einbruch kommen sollte bei Dänemark.
Zwei Mannschaften noch, die Deutschland beide geschlagen hat, aber wo ich glaube, okay, hoppla, da hat sich was geändert und es hat vielleicht diesmal noch nicht hundertprozentig funktioniert, aber denen ich schon wieder Potenzial gebe, zugestehe für die kommenden Jahre, sind Spanien und Frankreich. Wie siehst du diese beiden Mannschaften? Weil da hat sich ja, finde ich, gut, Dicker Mem ist immer noch da, aber bei den Franzosen, wie auch vor allen Dingen bei den Spaniern, wo Dusche Bajew jetzt eine viel, viel kleinere, wenn überhaupt, noch Rolle spielt, aber die beiden Mannschaften haben mir trotzdem gut gefallen.
Ja, aber es gibt auch Gründe, warum dann Spanien in der Hauptrunde so weit hinten im Prinzip landet. Ja, ja, da fehlt dann einfach auch so ein bisschen die Durchschlagskraft aus dem Rückraum, muss ich sagen. Und auf der Torhüterposition sind sie auch nicht mehr so stark. Und das gilt auch im Wesentlichen für Frankreich. Klar, im Rückraum ist es nicht so. Aber du brauchst einfach überragende Torhüter auf diesem Niveau. Und das sehe ich bei beiden Nationen nicht. Und von daher muss ich deine Version ein bisschen abschwächen. Also
gut.
Ich sehe Island auf jeden Fall als Medaillenkandidaten. Die sind so gut eingespielt. Und hinter Kristjansson und Magnusson gibt es eine ganze Reihe, die genauso gut sind. Da hat sich ja einer noch verletzt, der gefehlt hat. Also das ist wirklich eine starke Mannschaft mit Hallgrímsson im Tor, der auch über sich hinauswachsen kann. Und dann hatten wir ja auch ein bisschen über die Kroaten gesprochen. Ich glaub, ja. Kroaten sind für mich eine feste Größe. Die haben das mit großem Aufwand und viel Herz geschafft, wie sie halt so sind. am Ende Bronze zu gewinnen mit einem meisterhaften Strategen im Hintergrund mit Dago Sigurdsson. Also immer wieder für eine Medaille gut, klar. Ich bin ein bisschen bei Ungarn, die unter Wert geschlagen wurden. Ich glaube, dass deren neue Generation auch an diese Plätze mal anklopfen kann bei den ersten Vieren. Und ich weiß nicht, warum Portugal nicht mal eine Bronzemedaille gewinnen sollte mit den Costa-Brüdern. Die werden immer besser, es ist immer eingespielter. Auf der Torhüterposition können sie zulegen, keine Frage. Aber da ist ja Palacic, der in der Bundesliga im Stahlbad steht, der wird besser. Also das ist für mich auch eine Mannschaft, die da Anschluss finden kann.
Was Uwe Semra damit sagen möchte, jetzt alle in die Halle, egal wo, deutsche Handball-Bundesliga und jetzt schon, ich habe es versucht, aber es gibt noch keine Tickets, Tickets für die Handball-Weltmeisterschaft 2027 sichern. So, Uwe, ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne deine finale Einschätzung zu den Australian Open 2026. Toni Nadal hat nach dem Halbfinale gesagt, Zverev ist der Einzige, der Alcaraz und Sinner gefährden kann. Aber er hat halt ein mentales Problem. Und Toni Nadal hat das festgemacht Ende des zweiten Satzes, wo den Zverev ausservieren kann. Und natürlich auch im fünften Satz dann, wo Zverev das Match mit eigenem Aufschlag zumachen kann. Dein Verdikt, Uwe, zu diesem Turnier, zu Alexander Zverev.
Für mich war es die letzte Chance, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Also so leicht kriegt man es nicht mehr serviert. Ja. Und ich finde in der Phase, als klar war, dass Alcaraz so eine Durststrecke beginnt, war das der Anfang vom Ende, weil das war zu passiv, zu sehr drauf verlegt, vielleicht auch gehofft, dass Alcaraz irgendwann aufgeben würde. Aber er muss in dieser Zeit mehr riskieren. Und er muss für meine Begriffe versuchen, brutale Stops zu spielen, damit Alcaraz richtig laufen muss. Und davon war er weit entfernt. Er muss diese Schwächephase wirklich nutzen. Und ja, wenn er da 5, 6 erste Aufschläge trifft, dann ist der Satz ihm. Und dann ist, glaube ich, auch das Match vorbei. Aber mit dieser Schwächephase ist er nicht gut umgegangen und mir tut es ja auch in der Seele weh. Es zeigt einfach, dass er ein bisschen limitiert ist. Und es waren dann wirklich Kamikaze-Angriffe in Richtung Netz, die alle bestraft wurden. Die Angriffsbälle waren schlecht, sie waren zu kurz, sie haben Alcaraz nicht bewegt, sodass er relativ leicht an Zverev vorbeispielen konnte. Also das war dann eben auch der falsche Aktionismus. Und von daher, ja, meine Güte, das tut mir wirklich leid. Ich glaube, dass er in einem möglichen Finale gegen Djokovic wirklich eine tolle Chance gehabt hätte, die Australian Open zu gewinnen.
Absolut, absolut, glaube ich auch.
Er sollte den Kopf nicht hängen lassen. Das war seit langer Zeit mal wieder ein gutes Turnier von ihm, muss man wirklich sagen. Das Spiel gegen Lernertin war großartig. Das war ganz hohes Niveau. Da war alles drin, was er braucht. Da hat er aggressiv gespielt. Da hat er den Platz geöffnet und hat sich gegen diesen super talentierten und ja auch schon etablierten, muss man ja auch sagen, der ist ja über den Talentstatus, ist Lernertin längst hinaus, hat er sich nach Kräften gewehrt, immer wieder auch die Initiative ergriffen. Und wenn das Reißbrett ist, mit dem er jetzt das Frühjahr bestreitet, dann wird er sich da oben auch weiter gut halten und auch Turniere gewinnen. Bei den Grand Slams weiß ich es nicht. Also jetzt in Australien hat Sinner mal die Ohren hängen lassen. Alcaraz war verwundbar. Ja, was willst du denn noch beim Grand Slam-Turnier? Genau das muss ja eintreten, wenn du so einen Titel gewinnen willst. Und da hat er nicht zugegriffen.
So ist es. Kurze Pause in der Big Show 747. Uwe, ganz herzlichen Dank.
Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
Oh, okay. Herrschaften, es ist die Big Show 747. Weiter geht es mit dem Motorsport. Und das heißt, ich hier im schneefreien München schalte zunächst mal nach Tübingen. Das ist nicht so viel weiter im Norden, aber ich glaube ein bisschen weiter im Norden, zu Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice. Wie ist die Schneelage?
Null Schnee, ganz anders als bei Eddie. Plus haben wir aktuell 12 Grad, 12, 13 Grad und Sonne.
Oh, die hätte ich auch gern. Und Eddie, das ist das Stichwort. Eddie Milke ist natürlich auch wieder dabei. Eddie, Bremen geht im Schnee unter, fast, ein bisschen.
Das tut weh. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich wohne jetzt seit über 40 Jahren in Bremen, dass ich mal über so einen langen Zeitraum so lange Schnee in Bremen hatte. Heute Morgen hat es schon wieder geschneit. Es sind minus 4 Grad. Schöne Grüße an den 12 Grad Mann Stefan Heinrich nach Tübingen. Da bin ich neidisch, weil mir reicht es mit dem Winter.
Ich geb dir was ab, Eddie. Wir haben so viel gerade letzten Tage, kann ich locker was abgeben. Ich schicke was in den Norden zu dir.
Okay, hoffen wir, dass es ankommt.
Die gute Nachricht ist, Eddie musste so nicht vor die Haustür gehen und konnte ich weiß nicht, ob es der erste Tag war, aber es waren auf jeden Fall Testfahrten der MotoGP in Sepang. Eddie, was hast du gelernt?
Nee, es war der dritte und letzte Tag. Also
okay.
Vor einer halben Stunde gerade mal zu Ende gegangen, diese ersten offiziellen Testfahrten des Jahres 2026. Ja, was habe ich gelernt? Gelernt habe ich eine ganze Menge, und zwar, dass die nach wie vor dicht beieinander sind. Aber Ducati, ohnehin ja schon das beste Bike der letzten Jahre, die haben anscheinend nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Gut, Marc Marquez nach über 120 Tagen, die er nicht auf dem Rennmotorrad gesessen hat, nach seiner schweren Verletzung in Indonesien zugezogen, dass der ein bisschen braucht, das war fast zu erwarten, aber Marc Marquez war absolut mit dabei. Sein Bruder Alex Marquez war der absolut schnellste, über alle drei Tage gesehen, aber, und das wird die Pecco Bagnaia-Fans freuen, auch Pecco Bagnaia, ja, der lächelt, der strahlt. Ich habe gerade noch ein Interview mit ihm gesehen, vor wenigen Minuten. Der ist absolut mit dabei. Ducati hat ähnlich wie alle anderen auch unglaublich viel ausprobiert in Sachen Aerodynamik. Deswegen gab es jetzt am Ende, normalerweise ist es aber bei Testfahrten so, dass in der letzten halben Stunde oder in der letzten Stunde nochmal die Hosen runtergelassen werden. Ich glaube nicht, dass wir irgendein Paket gesehen haben in Sepang, bei dem schon alles optimal so verbaut war, was sie sich letztendlich ausgedacht haben. Auffällig, die Riesenflügel, die neu sind an der Ducati, auch bei KTM hat sich da sehr, sehr viel getan. Aber ich würde mal sagen, Honda ist ebenfalls noch zu erwähnen, weil einer der starken Gewinner immer wieder mal mit guten Zeiten, insbesondere von Juan Mir, der ähnlich wie Testfahrer Aleix Espargaró nach dem Shakedown-Test letzte Woche von der besten Honda sprach, die er, seitdem er bei Honda ist, jemals gefahren ist. Also Honda hat einen Riesensprung gemacht. KTM, weiß ich nicht, ob die sich ein bisschen verloren haben. Die waren zwar nicht unzufrieden. Pedro Acosta hat gerade eben im Interview den drei Testtagen eine 6 von der Höchstpunktzahl 10 gegeben. Das ist jetzt definitiv auf dem Level, auf dem Ducati sich anscheinend schon befindet. Und ja, das, was am Ende der letzten MotoGP-Saison der Fall war, das hat Marco Bezzecchi heute nochmal bestätigt. Klar, zweite Kraft ist Aprilia bei diesen Testfahrten auch gewesen. Marco Bezzecchi. Bei Aprilia leidet man ein bisschen darunter, dass Jorge Martin ja verletzt ausgefallen ist, nachdem er sich noch zweimal operieren lassen musste und noch nicht fit ist. Müssen wir mal sehen, ob bei den Testfahrten, die es in Thailand ja vor dem ersten Rennen, was am letzten Februarwochenende im Übrigen die Saison 2026 schon einläutet, also es ist nicht mehr viel Zeit, ob Jorge Martin dann fit ist. Und apropos Verletzung, Fermin Aldeguer, bei Gresini Ducati, der fiel ja sowieso aus nach einem Beinbruch, den er sich bei Testfahrten mit einem Serienmotorrad in Spanien zugezogen hat. Erster Tag, erste Schrecksekunde Yamaha, Fabio Quartararo stürzt mit dem neuen V4-Motor von Yamaha nach gerade mal 8 Runden, holt sich ordentlich Prellungen ab, Kurve 5, da sind sie so 160, 165 km/h schnell in voller Schräglage und hat sich auch noch einen Finger gebrochen und hat von da dann zwar nachmittags nochmal versucht, aber er hat dann klar erklärt, dass er die letzten beiden Testtage auslassen wird. Und der negative Ausreißer schlechthin bei diesen offiziellen Testfahrten in Sepang. Ohnehin Yamaha, denn die sind gestern wegen eines technischen Problems, was die Sicherheit der Fahrer beeinträchtigen würde. Das ist die offizielle Bezeichnung. Und die hatten 6 Fahrer da mit den Testfahrern, wie zum Beispiel Andrea Dovizioso oder dem Rookie Toprak Razgat Joglu. Die sind gestern gar nicht gefahren, weil sie auf das Go gewartet haben aus Japan, respektive aus der Einsatzzentrale in Italien. Also Yamaha ganz klar der große Verlierer bei diesem Sepang-Test. Die Yamaha läuft einfach noch nicht. Heute sind sie gefahren mit zurückgenommener Drehzahl, waren über 10 km/h langsamer als der Rest der Welt. So wird's schwierig mit dem neuen Yamaha V4-Motor und so wird's auch schwierig, Fabio Quartararo zu halten. Gerüchteweise ist er ja schon so gut wie fix bei Honda, aber das sind Gerüchte. Das Einzige, was nämlich unterschrieben wurde in Sepang, ist die langfristige, bis Ende 2028 jetzt feststehende Vertragsverlängerung von Marco Bezzecchi. Alles andere, und du wirst als Österreicher garantiert gleich auch auf KTM kommen, alles andere ist bisher Spekulation und Vermutung.
Ja, da gebe ich gleich den Staffelstab weiter an The Voice, aber nur bevor wir zu Pedro Acosta und vielleicht eine Vermutung kommen, The Voice, die du mir schon geschickt hast, eine Frage zu meinem Verständnis, nämlich die Marquez-Brüder. War es nicht im letzten Jahr so, dass Marc Marquez mit dem 2025er Motorrad gefahren ist und sein jüngerer Bruder mit dem 2024er Motorrad? Die beiden sind Weltmeister und Vize-Weltmeister geworden. Fahren die jetzt mit dem gleichen Material oder ist der Jüngere immer noch ist er im Kundenteam und Marc Marquez im unter Anführungszeichen richtigen Team?
Ja, Marc Marquez ist im Werksteam, aber das ist jetzt inzwischen gleiches Material. Denn natürlich, wenn du Vize-Weltmeister wirst, musst du da dann auch von Seiten des Herstellers hier Ducati das auch honorieren. Er kriegt aktuelles Material jetzt, also auch der Alex Marquez. Und das hat ja seine Bestzeit jetzt auch gezeigt, dass er auch mit dem aktuellen Motorrad ganz anders als als die Kollegen im letzten Jahr wirklich gut zurechtkommt. Der ist momentan einfach wirklich gut drauf. Das wird sehr spannend sein, denn ich glaube, die Gresini Ducati, das Gresini Team hat sich ja wirklich durch sehr gute Arbeit mehr und mehr Ducati angenähert und ist ein fabelhaftes Kundenteam. Da ist aber auch eine sehr enge technische Kooperation. Das haben wir im letzten Jahr schon gesehen. Da gab es dann teilweise wirklich schon Frühteile. Es gab eine Menge Ingenieure. Das hat ja dann am Ende auch den WM-Stand ausgemacht und erklärt. Klar ist aber auch, dass hinter den Kulissen, das wussten viele Motorrad-Insider genauso wie Eddie natürlich, dass fast für alle Fahrer Ende dieses Jahres Ende der Fahnenstange ist. Das heißt, die Verträge laufen aus. In dieser Häufung hatten wir das in den Jahrzehnten vorher noch nicht. Und da war uns auch klar, mit dem Beginn des neuen technischen Reglements im kommenden Jahr, also 2027, wird es da ein sehr frühes Anspringen des Transferkarussells geben. Dass das so früh beginnen würde, war mir nicht so ganz klar, Eddie. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Klar ist, dass da die Gerüchteküche ordentlich am Köcheln ist. Und es geht nicht nur darum, was jetzt einige der ganz großen Stars machen, wie Francesco Bagnaia. Wird der bei Ducati noch nächstes Jahr bleiben können? Es ist ein Make-or-Break-Jahr für ihn jetzt. Denn klar ist, die Zeit der Ausreden ist vorbei. Er hat allerdings auch gesagt, mit der 26er Maschine hat er genau das Gefühl für die Front wiederbekommen, die ihm im letzten Jahr so sehr gefehlt haben. Aber das muss er natürlich jetzt mit konstanten Leistungen beweisen. Er war gut, er war schnell, er ist viele Runden gefahren. Es scheint zu passen. Aber wir hatten im letzten Jahr ja auch einmal ein Rennen, bei dem er sowohl Sprint wie Grand Prix gewonnen hat. Und dann ist er wieder ins Tal der Tränen gefallen. Also es wird jetzt darum gehen, konstant gute Leistungen zu zeigen. Zur Gerüchteküche, Eddie hat es ja schon gesagt, Yamaha wird Schwierigkeiten haben, den Fabio Quartararo zu halten, denn klar ist der ehemalige Weltmeister, der ja von Yamaha in die Grand Prix-Klasse, in die Königsklasse hochgehoben wurde. Und damals haben sich eine Menge gewundert und haben gesagt, wieso nehmen die den? Er hat ja dann am Ende mit dem WM-Titel gezeigt, dass es eine gute Wahl war. Aber der hat so langsam wirklich die Nase voll. Das haben wir im letzten Jahr bei vielen Statements schon gesehen und gehört. Es war deutlich rauszuhören. Und wir wissen, dass unter anderem jetzt Honda auf dem Aufschwung, Eddie hat es ja gerade gesagt, bei den Testfahrten sind sie wahnsinnig viele Runden gefahren, die Topspeeds stimmen, der Motor ist zuverlässig und standfest, die haben Riesenfortschritte gemacht, jetzt ja auch mit einer Europa-Dependance, sie haben sich auf der Technikseite stark verbessert und viel Geld investiert und die suchen jetzt einen neuen Nummer-1-Fahrer. Das könnte Fabio Quartararo sein, sollen Vorverträge schon existieren, aber klar ist, dass die auch jetzt erstmal noch die ersten Rennen abwarten wollen. Aber ich würde nicht dagegen wetten, Eddie, dass wir Fabio Quartararo nicht mehr bei den Blauen sehen, sondern nächstes Jahr möglicherweise bei Honda, oder?
Ja, da würde ich auch nicht gegen wetten. Also das verdichtet sich ja auch. Ganz kurz mal noch zum Transfermarkt, da hast du völlig recht, dass das so früh losgeht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir eben ab 2027 ein neues Reglement haben. Im Moment, es hat ja keiner eine Glaskugel zu Hause von den Fahrern. Da weiß man halt nicht so genau, was ist das beste Package dann 2027 mit dann nur noch 850 Kubikzentimeter, eingeschränkter Aerodynamik. Die Devices kommen weg. Da hat ja Ducati extra für dieses Jahr nochmal für das Hinterrad ein neues System zum Absenken des gesamten Motorrads entwickelt. Das kommt alles weg. Also das werden völlig andere Voraussetzungen sein. Und es kommen eben auch Pirelli-Reifen statt vielen, vielen Jahren Michelin-Reifen in der MotoGP. Fakt ist aber trotzdem, und das ist die aktuelle Faktenlage, mit dem in Malaysia verlängerten Vertrag von Marco Bezzecchi bei Aprilia bis Ende 2028. Es gibt nur 4 Fahrer, die schon einen Vertrag haben für 2027. Das sind die beiden Rookies, Diogo Moreira und Toprak Razgatlioglu, der Türke auf der Yamaha im Pramac-Team, der hat aber direkten Vertrag mit Yamaha. Diogo Moreira fährt bei LCR Honda, hat aber direkten Vertrag mit Honda. Und eben Johann Zarco, der alte Fuchs, der älteste im Feld, der hat auch einen langfristigen Vertrag, nämlich auch bis ins Jahr 2027 rein. Das sind die 4 Fahrer, also Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Toprak Razgatlioglu und Diogo Moreira. Das sind die einzigen, die jetzt schon wissen, dass sie 2027 MotoGP fahren, also die das fixiert haben. Alle anderen, da muss man abwarten, aber ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, Alex Marquez hat heute angekündigt, wenn es eben irgendwie geht, wird er sich vor dem ersten Rennen entscheiden, wo er denn dann in Zukunft hingeht. Der hat natürlich ein Gresini-Ducati-Angebot. Pecco Bagnaia hat angekündigt, er wird sich schnell entscheiden. Also ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Wochen, jetzt waren sie erstmal testen, ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ganz, ganz schnell gehen kann. Bei den großen Eckpfeilern der Szene. Und dazu gehört eben halt auch ein Fabio Quartararo, aber natürlich auch ein Pecco Bagnaia. Also muss man mal gucken, was da passiert.
Und was ist mit KTM, der Voice?
Ja,
was
genau.
Ist mit KTM?
Ja, KTM, die natürlich aufgrund der großen wirtschaftlichen Probleme der Firma inzwischen ja längst wieder Gott sei Dank auf Kurs. Natürlich Anfang letzter Saison ordentlich im Rückstand waren. Die haben das im Laufe des Jahres etwas aufgeholt. Gegen Saisonende 2025 waren sie stark. Vor allem natürlich mit Pedro Acosta und Pit Beirer, der Motorsportchef, der das ja seit über einem Jahrzehnt erfolgreich macht. Auch dieses Jahr für KTM ja schon mit dem Dakar-Sieg, mit Supercross-Siegen in der AMA Supercross Championship in den USA sehr erfolgreich begonnen. Aber klar, ist Rundstrecke ist ein anderes Thema und da müssen sie jetzt natürlich auch in diesem Jahr zeigen, dass sie mit guter und solider und vernünftiger, konsequenter Vorbereitung konstant vorne mit dabei sind. Und da geht es jetzt nicht mal um ein oder zwei Podiumsplätze, sondern es geht jetzt darum, dass man konstant den Abstand auf Ducati hat etwas verkürzen können. Eddie hat es gerade schon gesagt, die Italiener haben natürlich nicht geschlafen. Rund um Superman Dalinia haben sie natürlich sich wieder was einfallen lassen. Und wenn du erstmal vorne bist, ist es natürlich dann auch relativ einfach, das Paket noch ein bisschen zu verfeinern und zu verbessern. Aber auch da wird die große Frage sein, Marc Marquez, Angebot ist da, es geht wohl jetzt noch um die Länge der Vertragsverlängerung und wer wird dann Nummer 2 Fahrer dort? Ist das dann ein wieder sich neu beweisender und wieder zur alten Stärke zurückführender Pecco Bagnaia? Wie gesagt, er zweifacher Weltmeister, ja auch schon in der Königsklasse auf Ducati, aber letztes Jahr mit einem Desaster, ja. Oder holen die sich von außen ein? Und das wäre dann zum Beispiel natürlich aus Sicht von Ducati ein Mann der Zukunft wäre Pedro Acosta. Und klar ist auch, alle Fahrer wollen aufs beste Motorrad. Eddie hat aber schon gesagt, keiner weiß, was das beste Motorrad im nächsten Jahr ist. Gehe mal davon aus, dass Ducati aber auch stark sein wird. Denn sie können ja, weil sie jetzt schon momentan klar das, den Ton angeben, sich auch früh dann auf das 850er Motorrad konzentrieren und können da Ressourcen für abstellen. Aber das wäre natürlich eine Traumpaarung aus Sicht der Italiener, wenn man tatsächlich Marc Márquez und Petra Acosta zusammenspannen könnte. Dann aber die Frage, was macht man mit Pecco Bagnaia? Geht der dann in ein Kundenteam? Verlässt der Ducati komplett? Also das sind wirklich Rochaden, die uns, und ich glaube, Eddie hat völlig recht, uns, wir werden bald Antworten kriegen. Es wird nicht mehr, die werden nicht mehr lang warten können und sagen können bis Saisonmitte. Wir gucken mal bei den nächsten Tests dann mit den 850ern, wie da die Formkurve aussieht. Du musst, glaube ich, relativ schnell jetzt reagieren aus Sicht der Teams, aber eben auch aus Sicht der Fahrer, dass du am Ende nicht im Regen stehst und dann kein Top-Motorrad mehr kriegst. Wollen wir hoffen, dass auf jeden Fall zumindest die Bagnaia-Krise jetzt endlich beendet ist, denn der hat letztes Jahr schon ein bisschen gefehlt. Und selbst wenn du kein Pecco-Fan warst, war es völlig klar, einen so mit so zurechtgestutzten Flügeln zu sehen und so schlecht drauf, das hat der MotoGP nicht geholfen. Sie war trotzdem wahnsinnig spannend, auch bedingt natürlich durch die Verletzung von Marc Márquez, der aber schlau genug war, tatsächlich zu warten, bis er jetzt alle Verletzungen ausgeheilt hat. Und insofern wünschen wir den momentan Verletzten baldmögliche Genesung, denn die nächsten Tests, Eddie hat ja schon gesagt, sind am 21. 22. Februar in Buriram. Das sind dann die letzten Tests, bevor die Saison losgeht. Und da sollten wir alle an Bord haben und wenn es geht, 100% fit.
Spannend, wie wenig sich oder wie viel sich tut, obwohl noch gar nicht so viel los ist. Eddie, ganz, ganz herzlichen Dank. Bei Sky wird Eddie natürlich diese ersten Rennen und auch alle weiteren Rennen selbstredend mitverfolgen und nicht nur verfolgen, sondern auch kommentieren. Danke dir, Eddie, für diese Woche. Sehr, ja, sehr spannend.
Ich wünsche mir ein paar Grad plus aus Tübingen und bitte kein Neuschnee mehr.
Das weiß ich gar nicht. Der Eddie fährt einmal im Jahr mindestens zum Skifahren nach Frankreich und dann feiert er den Schnee bei sich im Garten nicht. Das
ja,
verstehe
ich. Das bringt hier halt nichts, weil die höchste Erhebung in Bremen ist der Müllberg. Da kann ich nicht Skifahren. Der Schnee ist gut, aber nur wenn ich einen Berg habe.
Und hier wenn man ihn nutzen kann, völlig richtig.
Ja. Merci, Eddie. Kurze Pause in der Big Show 747. Moment.
Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
Landshut hat sich zugeschaltet für die Big Show 747 und Stefan Ehlen, ich verrate hoffentlich kein Geheimnis, dass in Landshut die Sonne scheint bei wenig Schnee. Ist es so?
Ja klar, Sonnenschein pur, ja, 30 Grad im Schatten, also nichts anderes erwarten.
Ja, so ist es. Genau, vor allen Dingen nicht am 5. Februar. So, also, es geht weiter mit der Formel 1 im weiten Sinne, aber im engeren Sinne. Stefan Ehlen, ich lese, dass Mick Schumacher die ersten Schritte unternommen hat im Oval in den USA. Ihr beide, Stefan der Voice Heinrich, der natürlich immer noch dabei ist, und auch Stefan Ehlen, ihr wart jetzt nicht wahnsinnig überzeugt von dem Team, für das Mick Schumacher da einsteigen wird in die Indycar-Serie. Wie ist es gelaufen, Stefan Ehlen?
Also ich glaube grundsätzlich gut. Also da ist jetzt kein größerer Zwischenfall passiert oder so. Das ist jetzt einfach nur das Einfahren. Der Mick Schumacher, der muss sich jetzt halt mal vertraut machen mit dem Ovalfahren. Das kennt er einfach nicht. Das ist völlig neu für ihn und dementsprechend sind es wirklich jetzt kleine Erfahrungsschritte, die er da halt gehen muss. Und da sind jetzt eine Reihe von Tests angesetzt, dass er sich mit dem Indycar vertraut machen kann. Im Oval, auf einer normalen Rundstrecke. Ich glaube, Sebring ist auch auf dem Programm. Das ist eine echte Rüttelstrecke. Das ist dann schon mal so ein Härtetest. Wie verhält sich so ein Auto ohne Servolenkung übrigens auf so einer echten Buckelpiste? Und insofern denke ich mir, der wird gut vorbereitet sein, wenn er dann da im März in seine erste Indycar-Saison reingeht. Aber ja, sehr viel mehr als es taugt ihm, es macht Spaß, glaube ich, kann man momentan noch nicht sehr rauslesen. Und wie gut das Team dann dasteht im Vergleich zu anderen, auch das wird dann die Zeit zeigen müssen. Aber so far, so good. Der erste Versuch, der lässt sich bisher positiv an, glaube ich.
Ja, die IndyCar sollte man vielleicht dazu sagen, sind wirklich schön zu fahren. Das sind tatsächlich keine hochkomplexen Autos. Das ist ja das US-Prinzip, dass man bezahlbaren Motorsport zeigt. Das kennen wir bei den Sportwagen-Prototypen mit der LMDH, Daytona Einheitsklassen-Hybrid-Technologie. Wir kennen es bei NASCAR mit den Stockcars. Das sind eben nicht teure Autos, die 1,5-2 Millionen pro Fahrzeug kosten. Und das kennen wir eben vom Formelsport auch. Die IndyCars haben Einheitschassis, zwei unterschiedliche Motoren von General Motors / Chevrolet und von Honda. Das ist überschaubar und die Autos sind tatsächlich eigentlich ein bisschen zu fahren wie Formel-2-Fahrzeuge. Man kann sie wirklich auch in die Kurven reinwerfen. Er hatte jetzt einen Schnuppertest, einen Privattest mit dem Team Rahal Letterman Lenigan Mitte dieser Woche in Homestead, südlich von Miami. Das ist ein kleines Oval, um sich mal so langsam ranzutasten. Es sind auch noch keine anderen Fahrer dabei gewesen, denn gerade beim Ovalfahren ist natürlich die das Windschattenschlacht und die Luftschleppen, die Verwirbelung, das am Ende Entscheidende bei hoher Geschwindigkeit. Das wird man bei den großen Ovalen dann zum Beispiel wie Indianapolis natürlich noch ganz anders spüren. Also er muss da langsam ran, was er ganz clever gemacht haben. Das Team, von dem ich nicht aufgrund der Leistungen der letzten 20 Jahre sehr überzeugt bin, das Team von Bobby Rahal, sie haben sich tatsächlich verstärkt und haben auch einen Fahrercoach, vor allem für Mick geholt. Das sind drei Fahrer insgesamt, aber zwei, die den US Motorsport schon kennen, vor allem aus der Indy Light, das ist die kleinere Klasse. Wir haben mit Ryan Briscoe jetzt einen Mann, der tatsächlich auch schon sehr erfolgreich war, der auch schon Formel 1 gefahren ist, dann lange in Amerika unterwegs war, dort IndyCar-Rennen gewonnen hat. Der ist jetzt, glaube ich, 44 Jahre alt und ist jetzt das zweite Paar Auge, also so ein bisschen Spotter plus auch Fahrercoach für den mit Ovalen eben noch nicht so angefreundeten Mick Schumacher. Die haben jetzt die ersten Runden absolviert, das ist ganz gut gelaufen, aber das ist noch überhaupt nicht aussagekräftig. Was man sagen kann, die Vorbereitungen sind professionell, es wird auf unterschiedlichen Arten von Pisten getestet. Jetzt eben um den Saisonauftakt Ende Februar in St. Petersburg am Golf von Mexiko in Florida zu simulieren, wird in Sebring auch getestet. Das ist der erste und einzige allgemeine Test für alle Teams. Da wird dann zum ersten Mal tatsächlich eben auch auf die direkte Konkurrenz treffen und da wird man dann ein bisschen eher noch sagen können, wo steht denn der Mick? Dass es ihm momentan Spaß macht, ist keine Überraschung, ist eine neue Herausforderung. Er fährt das ganze Jahr. Das haben andere Leute wie Romain Grosjean, der aus der Formel 1 kommt, ihn nach Amerika zu den IndyCars gegangen ist, am Anfang nicht gemacht. Grosjean hat die Ovale ausgelassen, ist zu Beginn seiner US-Karriere nur die Stadtkurse und die regulären Rundkurse gefahren, nicht Oval. Mick macht das anders, um auch, glaube ich, ein bisschen zu zeigen, dass es ihm ernst ist mit dem Wechsel.
Okay. Stefan Ehlen ist der Formel-1-Historiker hier. Ich nicht. Der Voice hat auch alles im Kopf, aber ich bin mir ganz sicher, dass am 5. Februar 2001 kein Formel-1-Rennen stattgefunden hat. Aber an diesem Tag ist Fernando Alonso, Stefan Ehlen, vor 25 Jahren ist Fernando Alonso Formel-1-Fahrer geworden. Und wenn wir hoffentlich bald mal wieder Formel-1-Legenden besprechen, wir besprechen nur solche, die nicht mehr aktiv sind, führt dann überhaupt ein Weg an Fernando Alonso vorbei, wenn er denn mal wenn er seine Karriere beendet hat. Was wird die Legacy sein von Fernando Alonso? Dass er zweimaliger Weltmeister ist oder dass er eigentlich viermaliger Weltmeister sein sollte?
Also ich glaube, die nächsten 10 Jahre brauchen wir uns da nicht mit der Legendenfolge für Alonso beschäftigen.
Okay,
eine Weile. Kein Spaß beiseite. Also ich glaube schon, dass der ein großes sporthistorisches Erbe hinterlassen wird, wenn man einfach nur die Zahlen bedenkt. Der hat jetzt, glaube ich, 428 Grand Prix bestritten. Und wenn man dann weiß, dass die Formel 1 insgesamt bisher noch nicht mal 1200 Rennen alt ist, dann heißt das nichts anderes als, der Alonso hat ein Drittel aller Formel 1 Rennen gefahren. Das ist unfassbar. Und das zeigt eigentlich schon, was für eine Dimension diese Karriere hat. Ne? Der hat angefangen, da gab es noch Rillenreifen, da wurde noch nachgetankt. Der ist gegen Michael Schumacher gefahren. und so weiter und so fort. Da gibt's so viele Sachen, so viele Stationen in der Karriere von Fernando Alonso. Der hat so viel, unfassbar viel erlebt und durchgemacht. Und man kann auch sagen, ja, nicht immer ganz glücklich gewesen bei seinem Timing. Wechsel gemacht, der ging dann nicht so richtig auf. Und es ging auch drunter und drüber bei den Teams, wo er dann war. Also Stichwort Lewis Hamilton, McLaren 2007, die Nummer ging ja kräftig in die Hose. Oder dann auch später bei McLaren, da war ja auch dann die Sache mit Honda, ne, GP2-Engine und so. Dann ging man mehrfach im Unfrieden auseinander. Unvergessen aber halt auch, wie er als WM-Favorit eigentlich ins Finale ging. Ich glaube 2012 war es gegen Sebastian Vettel, um dann noch zu verlieren. Und 2010 war auch er der Favorit, ist dann wieder nicht Weltmeister geworden. Also die Karriere von Fernando Alonso, sie könnte auch eine ganz andere Überschrift tragen. Er könnte auch viermal mindestens Weltmeister sein oder vielleicht sogar fünfmal und nicht nur in Anführungszeichen die zwei Titel haben, die er tatsächlich hat. Also wahrscheinlich ist mindestens eine Unterüberschrift hätte, wäre, wenn, weil tatsächlich der Alonso ein bisschen eine unglückliche Figur macht in der Gesamtbetrachtung.
Da hat natürlich, wenn man vielleicht dazu sagen, in der Zeit des Motorsports eigentlich immer schon so ein paar Fahrer, an die wir denken, die eigentlich zu wenig aus ihrem irren Talent und ihren Möglichkeiten gemacht haben. Das hing dann auch oft tatsächlich mit politischen Entscheidungen, Teamwechsel zum unglücklichen Zeitpunkt ein wenig zusammen. Also ein Chris Amon, neuseeländischer Star, hat nie einen Grand Prix gewonnen und so viele Rennen geführt. Ich erinnere mich tatsächlich auch an Carlos Reutemann, der auch immer wieder das Timing völlig verpatzt hat, trotz Beratern um sich rum und dann immer eigentlich weggegangen ist von einem Team, das dann plötzlich erfolgreich wurde. Also die Unterschrift, das zu wenig im Grunde für die vorhandenen Möglichkeiten, gilt für Fernando. Wenn wir uns die Jugendbilder angucken, ist man erschrocken. Das ist ein anderer Mensch eigentlich. Wenn man jetzt Bilder sieht von seinem Formel-1-Debüt als 19-Jähriger bei Minardi, ist unglaublich, was der alles mitgemacht hat und im Grunde ein Buch auf zwei Beinen, denn was der alles zu erzählen hat, wenn die Karriere mal dabei vorbei ist, das wird interessant sein. Das wird aber ein Buch in mehreren Bänden, das ist klar. Und da er ist ja nicht nur einer, was ich besonders an ihm inzwischen gut finde und mag, er ist ja nicht nur einer, der immer sagt, Formel 1 ist das Beste und ist das Einzige, sondern der hat ja tatsächlich sich eine Auszeit auch genommen, ist völlig andere Rennen gefahren, wie Langstrecke, Le Mans gewonnen, Langstreckenweltmeister geworden, hat sich in völlig anderen Disziplinen wie Indy 500 versucht. Und ich weiß, dass auch der Stefan sowas gutiert, wenn einer nicht nur als Fachidiot gilt und nur eine Sache macht, sondern wenn der sich woanders ausprobiert und dadurch natürlich auch lernt und besser wird.
Ja, da, apropos, jetzt wissen wir ja noch überhaupt nicht, wir ahnen nur, also ich überhaupt nicht, aber ihr beide ahnt ja, wie gut die Autos 2026 sein werden. Es ist das erste Auto, das Adrian Newey für Aston Martin konzipiert hat. Stefan Ehlen, traust du dem Mit-40er Fernando Alonso das Durchhaltevermögen, hat er das überhaupt noch über eine ganze Saison, wenn es wirklich so sein sollte, dass dieses Auto sehr, sehr gut ist, dass er tatsächlich mit diesem jungen Kerl, ich meine, Max Verstappen ist nicht mehr ganz jung, aber ist doch deutlich jünger, aber Lando Norris, Oscar Piastri, das sind ganz, ganz junge Kerle, die natürlich auch noch ein bisschen mehr, ja, mehr Power mitbringen. Würdest du Fernando Alonso, Stefan Ehlen zutrauen, dass, wenn das Auto passt, er um die Weltmeisterschaft mitfahren kann?
Ja, würde ich ihm zutrauen, definitiv. Die Frage ist halt nur, wie gut das Auto ist. Aber wir haben immer wieder gesehen, dass manche Leute bei Regeländerungen tatsächlich so einen Kniff finden, der halt einen großen Vorsprung garantiert. Stichwort Brawn 2009. Ja. Und dieser Vorsprung, dieser frühe Vorsprung kann dann ausreichen, dass ein Fahrer einen großen Vorsprung rausfährt, nach Punkten, und den dann auch bis zum Saisonende durchkriegt. Das wird die große Frage sein, wie groß der technische Unterschied ist. Und wenn das so ist, dass Fernando Alonso ein Auto hat, mit dem er richtig vorne mitfahren kann, dann absolut, der hat das Zeug dazu. Also wir sagen so oft, seine Racecraft, also wie er im Rennen agiert im Auto, die ist nahezu unübertroffen. Da ist er nach wie vor auf einem Spitzenniveau. Und die Frage ist halt, ob da jemand dann mithalten kann, technisch von dem anderen Team, wenn der Aston Martin das beste Auto sein sollte, was wir noch nicht einschätzen können aktuell. Aber ja, der Alonso ist dann definitiv ein Kandidat. Erinnere dich nochmal an 2023, glaube ich, war es, als der Aston Martin zumindest podiumsreif war. Der Alonso war reihenweise Zweiter, Dritter. Und ich glaube deswegen, das hat er nicht verlernt. Der ist immer noch auf dem Niveau. Und wenn das Auto dieses Stück noch besser ist, dass da Siege drin sind, dann wird er die einfahren.
Das Eizerl, wie wir Österreicher sagen. Jetzt haben mich meine Schüler darauf angesprochen, der Voice, ist ja lustig, ja, interessieren sich nicht für Fußball, aber bei der Formel 1 ganz, also einer interessiert sich für Fußball und die Formel 1, aber einer ist nur bei der Formel 1 dabei und sagt, oh, aber endlich sind die Formel 1 Boliden wieder laut. Das habe ich irgendwie überhört in unserer Diskussion. Stimmt das denn überhaupt? Ist die Geräuschkulisse wieder ein bisschen mächtiger in diesem Jahr, der Voice?
Ja, noch nicht so, wie wir das eigentlich kennen aus den seligen V12-Saugmotorzeiten. Da ging es ja richtig in den Gehörgang rein, aber tatsächlich wirken sie lauter, das ist richtig. Was wir sagen können, sie sind wirklich sehr viel agiler geworden, weil nämlich, und das ist ein Wunsch aller Fahrer unisono in den letzten Jahren gewesen, bitte, wenn wir ein neues Reglement kriegen, eine solche Zäsur, dann müssen wir auch vor allem gucken, dass wir wieder Autos haben, die etwas leichter sind. Und das, muss man sagen, ist tatsächlich der Fall. Das wird die Autos tatsächlich auch in den Kurven besser machen. Was wir noch überhaupt nicht absehen können, wir haben ja momentan immer nur den relativen Vergleich jetzt bei den Tests. Und da waren ja einige, wie zum Beispiel der Aston Martin, tatsächlich nur quasi bei einem verlängerten Rollout. Der ist also noch gar nicht richtig auf Zeit gefahren. Dazu sind die alle noch zu neu, dazu brauchen sie alle noch ein bisschen mehr Erfahrung. Gehen wir davon aus, dass selbst die Autos, die schon sehr weit entwickelt sind, wie aktuell der Mercedes, da sind die Teams wahrscheinlich, oder das Team rund um Toto Wolff, vielleicht bei 70-80% der Möglichkeiten. Das heißt, da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Und es wird sich insofern alles noch ordentlich verschieben, denn wir haben ja zum ersten Mal tatsächlich in der 76-jährigen Geschichte der Formel 1 einen Reglementwechsel für beide wichtige Seiten, fürs Chassis und für den Motor. Das gab's noch nie. Und wenn dann sogar eine Ingenieurlegende wie Adrian Newey jetzt sagt, also soweit ich mich erinnern kann, gab's sowas tatsächlich noch nie. Und es ist interessant, aber für uns Techniker auch ein bisschen beängstigend, weil man sich natürlich auch ein bisschen verirren kann. Das ist gar keine Frage. Insofern ganz große Spannung. Natürlich vor den nächsten Tests, auch vor dieser Saison. Überhaupt keine Frage. Und es ist tatsächlich jetzt auch auf Motorenseite, ist ja eine Menge getan worden, dass der Verbrennungsmotor jetzt weniger leisten muss, der Elektromotor dahinter. Und das kommt, führt uns eigentlich auch wieder ein bisschen zurück auf das, was dann ein Alonso ausmacht, nämlich das Management im Auto. Also das reine Fahren allein ist jetzt nicht nur das Thema, sondern es geht auch darum, tatsächlich die Batterie des Elektromotors immer dann wieder voll aufzuladen während der Fahrt, wenn eben möglich, damit auch der Verbrennungsmotor mehr leisten kann. Und das wird schon für Fahrer und Ingenieure sehr kompliziert. Da gilt es viel zu lernen. Und einer, der tatsächlich entsprechende Übersicht ja schon hat und Rennreife, wie ein Alonso, der kann sicherlich davon auch ein bisschen profitieren. Die Autos sind aber nicht nur leichter, sie sind auch von der Länge und der Breite ein bisschen geschrumpft. Trotzdem, Stefan, gehen wir alle davon aus, dass er, was die Rundenzeiten angeht, vor allem aufgrund der Änderungen der Aerodynamik, wohl ein bisschen langsamer sein werden als im letzten Jahr. Also eigentlich könnte man sagen, Autos sind leichter, Autos sind kleiner, kleinerer Luftwiderstand. Eigentlich müssten sie schneller sein, aber das wird nicht der Fall sein. Es wird am Ende aber, glaube ich, was die absoluten Zeiten angeht, gar nicht so sehr drauf ankommen, weil die alle gleich mit den gleichen Bedingungen fahren. Ob die nun am Ende 1,1 oder 1,5 Sekunden langsamer sind als im letzten Jahr, ist eigentlich doch dann wurscht, oder?
Ja.
Ja. Ja. Ich meine, es ist ja auch wurscht, ganz ehrlich, ob die Tour de France, die Radfahrer, nach Alpe d'Huez rauf 20 Sekunden länger brauchen als in der Dopingzeit Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, wobei es ja Stimmen gibt, die sagen, naja, wer sagt uns denn, dass es jetzt nicht auch so ist? Und in Wahrheit fahren die ja sogar jetzt noch schneller rauf nach Alpe d'Huez, weil ja angeblich das Material so viel besser geworden ist und weil die Leistungen so viel besser geworden sind. Aber für uns als Zuschauer wird es keinen Unterschied machen, weil ich mich ja auf keiner einzigen Strecke könnte ich mich erinnern, wie im letzten Jahr die Pole-Position-Zeit gewesen ist. Eine kleine Sache habe ich noch, weil ich das übersehen habe, Stefan Ehlen. Sehe ich es richtig, dass der McLaren Goodbye to Papaya gesagt hat? Gibt es keine Papaya-Rules mehr, weil das Auto dünkt mich sehr, sehr schwarz zu sein? Oder ist das nur das Test-Outfit?
Das ist tatsächlich erstmal nur das Testoutfit. Also dieses Jahr gab es ja diese ominöse Regelung, dass wer sein Auto noch nicht offiziell vorgestellt hat oder korrekterweise das Farbdesign noch nicht vorgestellt hat, der muss bei diesem Shakedown-Test in einer Interimslackierung antreten. Und Lackierung trifft es auch nicht ganz, es ist ja eigentlich eine Folierung. Aber das war so eine Auflage sozusagen, dass man dann halt irgendwie so ein Tannenmuster oder sowas fahren muss. Oder ganz extrem, wie es Aston Martin gemacht hat, einfach das Auto im Kohlefaserlook schwarz rausschicken auf die Rennstrecke. Da wird noch was kommen und sehr wahrscheinlich mit viel Orange. Und das passt auch ein bisschen zum Teamsponsor. Das ist ja dann Mastercard zum Beispiel. Also da gibt es schon das Orange, das dann auch wieder auftaucht, ganz sicher.
Apropos Mastercard, Teamsponsor. Wir sind auch zu sponsern. Also Mastercard da draußen. Ruft mich an. Ich bin erreichbar. Oder schreibt mir. steilpass@sportradar360.de. Überragend wie immer. Man kann es kaum erwarten. Es sind jetzt noch, sind es 4 Wochen? 4 Wochen sind es noch, oder? Bis zum ersten Rennen. Dann geht die neue Saison los, aber natürlich werden wir Stefan Ehlen und Stefan de Vos-Heinrich jede Woche quälen, bis dorthin mit der Formel 1. Danke euch beiden, kurze Pause in der Big Show 747.